Guten Tag. Unser aller Lockenbubi Boris Johnson wird zusammen mit den anderen britischen Freibeutern einen rechten Gefallen gefunden haben am Film »Die dunkelste Stunde« über Borisens Vorbild Winston Churchill. Angesichts seiner türkischen Abstammung holen ihn möglicherweise demnächst die Griechen als Berater und Churchill-Ersatz, wenn sie ihre Strategie gegen Erdogans Schwellkörper festlegen, und ich spreche hier sowohl vom Kamm als auch vom Schwanz, also dem Geraden, der vorne dran befestigt ist, nicht dem Geschwungenen am Hintern und aus Federn, aber Englisch ist eine präzisere Sprache als Deutsch und nennt den Penis des Gockels nicht gleich wie seine Schwanzfedern, sondern bezeichnet sowohl den Hahn als auch seinen Geschlechtsschwanz als Cock. Die Mischung aus Penis und Gefiederschwanz dagegen ist in dieser Sprache misslungen, beziehungsweise wurde lange als mittelmäßiger Sprachwitz verwendet. Einen Cocktail möchte man sich eigentlich noch nicht mal vorstellen, und deswegen ist diese Sorte von Gesöff beziehungsweise seine Bezeichnung auch weitgehend aus dem Sprachgebrauch verschwunden und hält sich nur noch an den Kebabständen. Joghurt oder Cocktailsoße? Immerhin könnte man sagen, dass seit Erdogan nicht nur Joghurt und Kebab, sondern eben auch Cocktail typisch türkisch seien, wobei ich mich bei jenem ansehnlichen Teil der türkischen Bevölkerung sofort entschuldige, welcher aus ebenso vernünftigen und friedliebenden Menschen besteht wie ihr und ich und die auch einen ausgezeichneten Kebab kochen. Boris Johnson also könnte demnächst einen Auftritt haben als Churchill-Ersatz, nämlich dann, wenn es Recep Tayyip Erdogan beifällt, er könnte sich nach der syrischen Provinz Afrin und vor dem nächsten kurdischen Flecken in Nordsyrien zwischendurch auch mal einer griechischen Ägäisinsel bemächtigen. Die Erfahrung hat ihn gelehrt, dass man auf der Ebene von Regionalkonflikten durchaus gegen den internationalen Komment verstoßen kann, insonderheit als strategisch bedeutsamer NATO-Eckpfeiler, und die seit einiger Zeit wieder hochgezwirbelte antigriechische Regierung der offiziellen Türkei kann man zur Abwechslung durchaus so interpretieren, dass sie den Versuchsballon einer kleinen Ägäis-Invasion vorbereiten soll. Vielleicht nicht gerade alle Inseln, vielleicht bloß irgendeinen strategisch nicht besonders wichtigen Steinhafen vor Smyrna, dem heutigen Izmir. Und wenn das dann durchgeht, dann kann man sich an die Planung weiterer Erweiterungen machen. Und das, genau das, ist dem türkischen Anführer seine Vision, mindestens seit dem Jahr 2011. Mittelfristig decken seine strategischen Halluzinationen halb Syrien und die gesamte Ägäis ab. So viel steht fest. Nicht fest steht, ob man ihn lässt. Wenn Blondlöckchen Boris die Griechen und die NATO richtig berät, dann wird dem Generalissimus ein Ultimatissimus gestellt, sobald der erste Türkenstiefel den erwähnten Steinhafen betritt, und zwar von 24 Stunden, wie es sich gehört, und dann machen sich zwei Flugkörper auf den Marsch und zerstören als erstes den 1000-Zimmer-Palast, den sich der Pascha hat errichten lassen. Gleichzeitig wird der Steinhafen bombardiert, dass es eine Art hat, und dann ist wieder Ruhe im Karton und die Verluste halten sich in engen Grenzen. Beim Steinhaufen in der Ägäis handelt es sich um Planspiele, welche Erdogan mit seinen Generälen zweimal pro Woche, am Dienstagmorgen und am Donnerstagnachmittag, mit unterschiedlichen Varianten in einem großen unterirdischen Bunker durchspielt. Verschiedene Quellen geben an, dass er sich dazu jeweils ein Hitlerbärtchen unter die Nase klebt. Seine wichtigste Waffe sind dabei die NATO-Truppen, welche er als Geiseln gegenüber der NATO selber bewertet, sowie die Flüchtlinge. Hier besteht ein zweites Szenario, vor der Besetzung des Steinhaufens ein paar Flüchtlinge dorthin portieren zu lassen, was dann diplomatisch etwas schöner aussieht. Die türkische Armee besetzt dann diese Insel, um die Flüchtlinge zurück in die Türkei zu holen, und anschließend vergisst sie ganz einfach den Rückzug. Erdogans Gesamtdrohung in Flüchtlingssachen besteht darin, dass er aus dem Vertrag mit der Europäischen Union aussteigt und ein paar Millionen Migrantinnen und Migranten nach Griechenland sendet. Als weiteren Vektor setzt er regionalpolitische Überlegungen ein. Wenn sich die NATO gegen die Türkei wendet, nach der Annexion verschiedener ägäischer Inseln, dann schließt die Türkei eben eine Allianz mit dem Iran und mit Russland, und dann hat er sich geschnitten, der Westen mit seiner Arroganz und den Demütigungen der damaligen gloriosen Sultane bis hin zum Aufhängen von Boris Johnsons Großvater durch Atatürk, den Lakaien westlichen Denkens und des Westens insgesamt. Ich nehme an, dass man auch im NATO-Hauptquartier solche Varianten durchspielt, wobei eine Frage von zentraler Bedeutung ist: Hatte der Putsch vor 2 Jahren genau diese Komponente? Ging es damals vielleicht weniger um die hierzulande praktisch unbekannte Gülen-Sekte, als vielmehr darum, im Militär jene Strukturen zu zerschlagen, welche NATO-freundlich sind oder vom US-amerikanischen Geheimdienst aufgebaut wurden? An das Brimborium rundherum mit der Schließung kritischer Medien und der Inhaftierung von Hunderten von fortschrittlichen Intellektuellen und Politikern glaubte doch von Anfang an kein vernünftiger Mensch. Die Frage bleibt seit 2 Jahren unbeantwortet. Wozu all dieses Affentheater? Und hier könnte eine Antwort liegen. Nun, ihr kennt mich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es gern friedlich auf der Welt, aber wenn es nötig ist, bin ich für schnelles und entschiedenes Handeln. Sollte der Erdo-Pascha also seiner antigriechischen Rhetorik Taten folgen lassen, dann empfehle ich wirklich eine umgehende und drastische Reaktion. Sonst nimmt man mittelfristig eine ständige Eskalation in Kauf, und wenn man sich zum Handeln mit Verzögerung entschließt, dann ist das Leid 1000-mal größer als bei einer sofortigen Versenkung sämtlicher Aggressionsabsichten der Familie Erdogan. Ich weiß, was ich da soeben skizziert habe, ist im Moment nicht besonders wahrscheinlich, sondern es ist vielmehr ein Teil dessen, was der Erdogan und seine Clique mit waffenstarrender antigriechischer Rhetorik als Drohung gegenüber dem Westen aufrechterhalten, um bei der Ausweitung des Staatsgebiets der Türkei im Süden freie Hand zu haben. Die Ägäis steht da nicht im Vordergrund. Aber genau dies könnte ein Anreiz dafür sein, es einmal zu versuchen, mit einem Einsatz, der gegen Null geht. Die paar Marineinfanteristen, die bei einem allfälligen Bombardement der NATO draufgehen, könnte sich sogar die Armee von Andorra als Verluste leisten. Und wenn die NATO nicht bombardiert, umso besser. Was überhaupt mich selber angeht, so ist es mir daneben und grundsätzlich sowieso egal, ob die Türken die Ägäis erobern in diesem jahrtausendelangen Wettstreit zwischen den Persern und den Griechen. Sie können von mir aus auch ganz Griechenland haben, mindestens solange es den Griechen nicht gelingt, ein anständiges Grundbuchverzeichnis einzurichten, welches den Großgrundbesitz ihrer mächtigsten Ideologiefabrik, nämlich der orthodoxen Kirche, endlich mal ans Tageslicht bringt. Aber man muss schon sehen, dass es tatsächlich nicht nur um einen Steinhaufen im Meer geht. Wenn der Erdogan ernst macht mit seinen militärischen Ambitionen, dann entzündet sich eben nicht nur der neuralgische Punkt der NATO, sondern es lodert unmittelbar darauf auch im Balkan jenes Feuer auf, von dem wir seit 20 Jahren wissen, dass es durchaus nicht von einer Wassertaufe der christlichen Zivilisation ausgelöscht wurde. Die moderne Zivilisation hat mit anderen Worten durchaus noch gewaltige Schwachstellen. Und zwar gerade dort, wo sie einige ihrer größten Erfolge bewirkt hat, eben zum Beispiel in der Türkei. Oder noch anders gesagt, der allgemeine Wohlstand ist zwar das Ergebnis zivilisatorischer Anstrengung, aber er zivilisiert die Gesellschaft durchaus nicht zwingend. Je länger er anhält und je selbstverständlicher er wird, dieser Wohlstand, desto mehr kommen die Leute auf dumme Gedanken. Im Fall von Recep Tayyip Erdogan sogar auf eine verkrüppelte Vorstellung von Weltherrschaft. Aus objektiver Sicht muss ich zugeben, dass ich mich auch täuschen kann. Dass all das, was sich in der Türkei seit ein paar Jahren ereignet, mit verdeckten internen Machtkämpfen zu tun hat. Die Expansion im Süden lässt sich durchaus erklären mit säkularen Interessen der Grenzsicherung gegenüber einem Nachbarn, der sich ungefähr gleich lang im Bürgerkrieg befindet, wie der Erdogan nach außen den Alleinherrscher im Machtwahn gibt. Das ist eine Lesart, welche ich grundsätzlich bevorzuge. Aber die andere, die ich eben umrissen habe, gibt es eben auch. Und man hat von den fernen Alpengipfeln her einfach keine verlässlichen Hinweise darauf, dass es sich dabei nur um Luftgespinste handelt. Und solange dies nicht der Fall ist, bin ich in der Ägäis-Frage voll und ganz Boris Johnson. Es gibt aber auch noch andere Fragen. Vor 2 Wochen hatte ich über das Flüchtlingsproblem auf den Komoren vor der Ostküste Afrikas gesprochen, wo die verarmten Bewohnerinnen der politisch eigenständigen Inseln ihr Heil auf der französisch gebliebenen Insel Mayotte suchen, welche diese regelmäßig zurückzuschaffen versucht. Letzte Woche hinderte die Verwaltung der unabhängigen Inseln ein Schiff aus Mayotte an der Landung. Es hatte illegale Migranten an Bord, die zurücktransportiert werden sollten. Dafür nahmen am Montag die Beschäftigten im öffentlichen Dienst auf Mayotte die Arbeit wieder auf, nachdem sie seit Anfang des Monats gestreikt hatten. Ebenfalls in den Streik getreten sind übrigens, damit ich dies auch noch erwähne, Mitte März die Angestellten im öffentlichen Dienst in Andorra. Hier ging es um die Umwandlung ihrer Anstellungsverträge, die flexibilisiert werden sollen. Die Gewerkschaften protestierten dagegen, dass das neue Gesetz über ihre Köpfe hinweg beschlossen wurde. Es handelte sich um den ersten Arbeitskampf seit dem Jahr 1933. Weitere Fragen betreffen Dinge wie Facebook. Bei dieser Gelegenheit erinnere ich mich daran, dass ich der Facebook-Aktie beim Börsengang ein siechendes Dahindümpeln prognostiziert hatte. Eine massive Fehleinschätzung, die ich nur deshalb nicht katastrophal nenne, weil sie vermutlich niemanden davon abgehalten hat, Facebook-Aktien zu erwerben. Dagegen verstehe ich die Hysterie nicht, die darum veranstaltet wird, dass Facebook nicht nur Profile der Nutzerinnen und Nutzer erstellt, sondern diese auch tatsächlich nutzt. In diesem Nutzernutzen liegt doch gerade das Geschäftsmodell des Unternehmens, und dass man das dann halt auch auf die Politik ausdehnt, ist sicher kein Haupteffekt, weshalb Facebook das auch nicht selber macht, sondern Firmen wie Cambridge Analytica, welche sicher nicht die einzige ist. Wenn hier ein Skandal vorliegt, so doch ausschließlich der, dass sich Menschen in zivilisierten Ländern von gesteuerten Informationen steuern lassen. Und zwar nicht einfach ein paar Menschen, sondern ganze Horden davon. So etwas ist schon geeignet, den Glauben an das Gute im Menschengeschlecht zu beschädigen. Was einen vor der Verzweiflung rettet, sind dann Dinge wie die 500.000 Demonstrantinnen, die in Washington gegen den politischen Einfluss der Schießeisenlobbyisten protestiert hat. Und so richtig Hoffnung schöpfen kann man immer wieder aus dem Umstand, dass nicht nur in Deutschland, sondern die halbe Welt tief gespalten ist, wie es die Politikerinnen immer wieder beklagen. Sie sollten sich nicht beklagen. Solange die Bevölkerung gespalten ist, schreitet sie wenigstens nicht im Gleichschritt voran und brüllt Ausländer raus. Guten Tag.